Hallo und herzlich willkommen zu Folge 107 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Stefan Wirth, dem Gründer und Geschäftsführer des SaaS-Produktstudios Nichemates. Bei Nichemates bauen Stefan und seine Kollegen an diversen SaaS-Produkten. Unter anderem kennst du vielleicht das SEO-Tool SwiftBrief oder auch den Maid of Honor Speech Generator. Das ist ein KI-gestützter Redegenerator für Trauzeuginnen in den USA. Und das machen sie mit einer Partnerin zusammen. Fand ich ganz interessant. Bei SwiftBrief gibt's auch so ein SEO-Roadmap, was man sich buchen kann. Und daher kennst du vielleicht den Stefan, weil das machen sie auch Build-in-Public-mäßig dann auf YouTube. Also machen so eine SEO-Roadmap mit SwiftBrief für eben diverse Seiten. Und das kannst du dir auf YouTube anschauen. Fand ich super interessant, wie sie das alles kombinieren. Es gibt auch ein Produkt, was nicht so funktioniert hat. Über das sprechen wir natürlich auch, weil es finde ich eigentlich auch immer ganz interessant. Ja, und wir sprechen grundsätzlich um auch die Themen VC-finanzierte Startups. Da hat der Stefan auch Erfahrung von früher und was sie eben noch alles bauen können in ihrem Produktstudio. Ja, und für SwiftBrief gibt es einen Gutscheincode, aber wie immer erst am Ende der Folge. So, bevor es jetzt direkt losgeht, zwei, drei Leute sind dem Aufruf gefolgt, den ich letzte Woche gestartet habe. Und zwar erstmal ein Riesendankeschön an den Ben von Octolox. Octolox ist eine App, um Tauchgänge zu tracken. Habe ich eben verlinkt in den Shownotes oder einfach octolox.com. Und das zweite Dankeschön geht an den Michael von Waltz.io. Er war hier vor fast zwei Jahren zu Gast in Episode 16. Waltz.io ist ein eine Social Media Wall. Schau es dir gerne mal an. Herr Michael baut auch noch andere Sachen. Da haben wir in der Episode 16 drüber gesprochen. War auch eine interessante Geschichte. Ja, falls du hier auch genannt werden willst, dann empfehle einfach den Podcast weiter auf LinkedIn, auf Twitter, Blue Sky, wo auch immer. Und tag mich gern da, damit ich es sehen kann oder schick mir das zu. Dann nenne ich gern dich und dein Produkt hier im Intro vom Podcast. So, und jetzt geht's los mit der Folge mit Stefan und mir. Ganz viel Spaß. Hallo Stefan und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ah, ich wollte gerade auf Englisch reden.
Ist okay, wir sehen aber hier Deutsch. Ja, ja, freut mich, dass du am Start bist. Erzähl doch mal, wer du bist und was du alles treibst.
Also, wie du schon gesagt hast, ich bin der Stefan. Ich bin ursprünglich aus Berlin. Ich wohne gerade in der Nähe von Amsterdam und bin der Geschäftsführer von einem kleinen Produktstudio, das heißt Nichemates. Und was wir machen, wir bauen Produkte intern, das heißt Incubating auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Oder wir bauen Produkte zusammen mit Partnern und haben auch so einen kleinen Agency-Arm, weil wir gebootstrapped sind. Das heißt, der Agency-Arm hilft so ein bisschen Cashflow und dabei die internen Produkte zu finanzieren, solange die gebaut werden.
Das heißt, ihr baut Software-as-a-Service-Produkte für euch und für Partner?
Ja, also wir haben beispielsweise, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, ein Hochzeitstool, also mit dem man Hochzeitsreden schreiben kann. Und das zusammen mit einer Partnerin aus New York, die im Prinzip das Marketing macht, viel und auch Content Creation und sowas, ne, weil sie hat sich in den letzten 10 Jahren in New York eine Brand aufgebaut um das ganze Thema und war vorher eigentlich ein Service-Business. Das heißt, sie hat Wedding-Services angeboten. Ihre Brand heißt Bridesmaid for Hire. Das ist also man kann sie mieten, damit sie dein Bridesmaid ist auf der Hochzeit. Ein bisschen interessantes Konzept. Und dadurch hat sie auch ihre Brand am Anfang so ein bisschen abgehoben von allen anderen, weil sie so gesagt hat, ich bin die Erste, die das macht. Und das war so ein bisschen so ein virales Konzept, was ihr natürlich geholfen hat, PR zu generieren und die Brands ein bisschen an den Start zu bringen. Und wir haben im Prinzip einen Teil ihrer Services genommen. Und dieses Jahr machen wir da tatsächlich noch mehr. Und der erste Service, den wir genommen haben, war das Hochzeitsreden schreiben für die Maid of Honor vor allem. Also die, ich weiß gar nicht, wie so Trauzeuge heißt der. Trauzeugin wahrscheinlich. Ja. Für, ich glaube, $300-$400. Also es war relativ teuer. Und wir haben im Prinzip eine günstigere Version davon gebaut und die natürlich automatisiert, also über einen Chatbot, über AI, Chat und dann mit ihrem Speeches an Beispielen gezeigt, okay, so muss die Struktur aussehen und so muss der Tone of Voice sein und darüber natürlich dann einen besseren Output als ChatGPT und das haben wir mit ihr zusammen entwickelt. Sie ist also unsere Distribution-Partnerin sozusagen für dieses eine Produkt.
Das ist ja das Optimale für einen Bootstrapper. Du kümmerst dich um die Technik und die Vermarktung macht jemand anderes.
Ja, von einem habe ich auch keine Ahnung, weißt du? Deshalb.
Ja. Okay. Und wie groß ist dann euer Studio? Also wie viele Leute arbeiten da? Wie viel Umsätze macht ihr da? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Also wir sind tatsächlich nur 4 im Kernteam. Das heißt 4 Gesellschafter von dem Ding. Ich bin der Einzige tatsächlich, der Fulltime ist. Mhm. Wir haben Partner sowohl fürs Marketing, für sowas wie jetzt die Jen heißt sie, diese Partnerin von dem Reds Made for Hire, die dann für ein Produkt zuständig ist. Und aber auch generell, sag ich mal, für SEO beispielsweise jemand, der dann für an mehreren Produkten dann seine Kernfunktionalität ausführt, die dann aber immer RevShare oder Equity basiert incentiviert sind. Und wir haben einen Tech-Partner, der dann hilft, wenn wir noch mehr Umsetzungskraft brauchen, sozusagen im Hintergrund. Und rein produktbasiert machen wir so in einem guten Monat so 10 bis 15.000 US. Da gehen dann aber noch die Anteile so ein bisschen weg, ne, von den Leuten, die, wie gesagt, RevShare basiert, etc. Also das ist so ein bisschen was reinkommt. Deshalb bin ich auch nur Fulltime, weil es natürlich noch nicht genug ist, um ja alle durchzufüttern. Ja.
Verstehe. Und wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu bauen und vor allem wann?
Du meinst das Studio oder meinst du diesen Wedding?
Ja, wie hat es angefangen? Das wäre jetzt mal die Frage. Also hast du quasi zuerst das erste Produkt entwickelt und dann gemerkt, hey, da können wir ja, haben wir wiederkehrende Komponenten, die wir immer wieder brauchen, da können wir so ein Studio bauen? Oder war zuerst das Studio da und dann kam das erste Produkt?
Also interessanterweise, ich habe davor in einem Studio gearbeitet in Stockholm. Das war von den Candy Crush Foundern. Das war aber eher ein Venture-Studio. Das heißt also, die Candy Crush Founder, nachdem sie an, ich glaube, Activision haben die verkauft, ne, ihren Exit gehabt haben, ich glaube, 5-6 Milliarden oder so. Und da haben sie sich ein paar Euro genommen und haben die den Kids zum Spielen hingeworfen, sage ich immer. Ja. Das heißt also, wir hatten einen kleinen Fund und da habe ich im Prinzip an mehreren Produkten gearbeitet, um die an den Start zu bringen. Also Proof of Concept mäßig umzusetzen, dann MVP umzusetzen. Mhm. Viel war natürlich auch Research, also reingucken, was ist überhaupt interessant, ne? Wo geht der Markt hin? War aber viel so Consumer-Mobile-Zeug, weil Candy Crush ja eine App war letzten Endes dann am Ende, ne, und die natürlich da in ihrem Wheelhouse geblieben sind. Das Einzige, was wir nicht machen durften, war, glaube ich, Games, weil sie Non-Compete hatten, aber wir haben so alles andere drumherum mal ausprobiert und ja, ich fand den Ansatz interessant, mehrere Sachen zu machen, weil ich relativ schnell, wenn ich nur eine Sache mache, gelangweilt bin. Aber da ist natürlich auch eine Gefahr mit drin, da können wir nachher mal drüber reden. Shiny Object Syndrome, ne? Also irgendwelche Sachen anzufangen, die dann nicht zu Ende zu bringen. Das ist so ein bisschen das andere Ende des Spektrums. Das heißt also, darüber kam ja eigentlich die Idee zu sagen, okay, wir versuchen eigentlich Nischen, deshalb auch der Name Nischmates, habe ich, glaube ich, vorhin noch nicht gesagt, so Nischen-Software zu bauen. Aber davon, wir wussten eigentlich von Anfang an, wenn wir, sage ich mal, mit einem Ding so 10 bis 15.000 umsetzen im Monat, das natürlich nicht reicht für alle. Das haben wir gesagt, okay, dann machen wir 3-4 von denen. Das war so die Idee. Und die eigentliche Hypothese war, dass es einfacher ist, dahin zu kommen, als jetzt ein großes SaaS-Tool zu bauen und irgendwie einen dicken Exit zu haben. Und unser Ziel ist eigentlich, ja, also das Long-Term-Ziel ist so ein bisschen Financial Freedom, ne? Also dass jeder da irgendwie macht, was er will. Und ich denke mal, ich werde nie nichts machen, weil es einfach mir zu langweilig ist. Und ich einfach auch intrinsisch motiviert bin, sag ich mal, Sachen zu bauen einfach, weil es Spaß macht. Aber so ein bisschen so einen Puffer zu haben und zu sagen, okay, wenn ich jetzt nichts machen will für einen Monat, dann mache ich halt nichts. So, das ist so das Long-Term-Goal. Aber das erste Ziel, der erste Stepping-Stone ist, dass alle Fulltime bei uns arbeiten und dann einfach coole Produkte bauen. Ja, das ist so ein bisschen das Ziel mit Leuten, auf die wir Bock haben. Und ja, das war so ein bisschen, warum wir ein Studio aufgemacht haben. Wir gesagt haben, okay, wir müssen mehrere Sachen wahrscheinlich probieren. Und gucken, wo wir dann, was du gesagt hast, ne, so Synergien haben. Also ob es jetzt um Komponenten geht, um das Knowledge, was wir auf ein anderes Projekt anwenden, was wir aufbauen. Teilweise aber auch, also mit der Jen haben wir zum Beispiel jetzt ein zweites Tool gelauncht. Vor 3-4 Monaten. Was im Prinzip komplett das 1:1 des Wedding Speech Tool ist, aber mit einer anderen Farbe und dann einem anderen System Prompt und für einen anderen Markt. Also fast genau das Gleiche. Und wir können natürlich dann, also das ist ja der Best Case, dass du komplett die Learnings eigentlich, also alles, was du schon gelernt hast, übernehmen kannst. Dann haben wir so ein bisschen einen Focus-Shift auf das andere Tool gemacht, weil jetzt Hochzeitssaison war jetzt ein bisschen nicht viel los, ne, sagen wir mal, bis März. Also März geht's wieder hoch, weil da ist jetzt nicht so viel los. Und haben dann mehr Fokus darauf gelegt, haben dann da wieder Sachen gelernt, die können wir dann wieder mit in das andere Ding übernehmen, weil es im Prinzip den gleichen Output liefert, eine Rede. Und mit dieser Rede darüber, zum Beispiel habe ich eine Pinterest-Automatisierung gebaut, wo dann die Reden über einen Template jeden Tag auf Pinterest gepostet werden, als so Beispielreden beispielsweise. Mhm. Und ja, das kann ich jetzt halt auch bei dem anderen Ding wieder mit einbauen, weil es ähnlich funktioniert, ja, vom System her und vom, ich muss eigentlich nur das Template, was im Hintergrund liegt, ändern. Beispielsweise.
Das begünstigt sich dann gegenseitig, wenn du mehrere solche Sachen hast und du hast halt das einmal gebaut und kannst dann an mehreren Stellen benutzen. Okay, verstehe. Okay, also das Ziel ist quasi für die vier Leute, dieses Financial Freedom zu erreichen.
Ja, also so das Long-Term-Ziel. Ne? Das hat natürlich bis jetzt auch schon länger gedauert, wie immer, ne? Als das, was man sich gedacht hat. Und ich denke auch, unsere Meinung zu für einigen Themen hat sich auch so ein bisschen geändert. Also das, was ich vorhin meinte, ne, mit diesem Cashflow-Ansatz, diese kleinen Sachen zu bauen, wirst du wahrscheinlich auch gar nicht dahin kommen. Ne? Also diese Financial Freedom-Geschichten, je nachdem, was das für dich heißt, ich glaube, das ist auch relativ individualistisch für pro Person, auch je nachdem, wo du lebst natürlich, ne, was so die Cost of Living ist und so. Aber ich denke mal, wir werden wahrscheinlich um einen Exit für sowas gar nicht drumherum kommen. Und mit so einem kleinen Tool wirst du da nicht hinkommen. Aber das erste Ziel war wirklich zu sagen, okay, wir haben Cashflow, der uns trägt, wo wir dann erstmal atmen können und dann gucken können, okay, was machen wir jetzt? Und idealerweise nicht für immer, sag ich mal, das als Side-Gig machen müssen, ne? Also irgendwie abends und Wochenende und so. Und ich wollte explizit auch eigentlich kein Venture raisen, weil das meine Vorerfahrung war. Also da habe ich davor die ganze Zeit in dem Bereich gearbeitet. Also jedes Startup davor, das ganz erste nicht, da wollten wir auch raisen. Also war auch so ein bisschen eine große Idee, aber das war noch, da hatten wir noch gar keine Ahnung, was wir gemacht haben. Deshalb hat da natürlich auch keiner irgendwie Geld reingegeben. Aber danach war immer Venture. Also darüber bin ich auch in dieses Produktstudio gekommen von den Candy Crush Leuten, weil die dieses Studio hatten, aber die hatten auch einen VC, also einen für Seed Stage. Und das waren die Investoren in dem Startup davor, was ich gemacht habe. Und als das Startup nirgendwo so richtig hinging, haben die dann gesagt, ja, dann kommt einfach zu unserem Studio und dann machen wir was zusammen hier. Und so sind wir in dieses Studio reingerutscht, sag ich mal. Aber ich wollte kein Venture raisen, weil du damit relativ viel Kontrolle abgibst oft. Und dich auch eigentlich, also worauf wir optimieren, ist eigentlich Optionalität. Ja, dass wir sagen können, okay, wenn wir ein Business haben, was Cashflow hat, warum soll ich das jetzt verkaufen, damit der Investor seinen Return hat? Ne? Mhm. Das heißt also, wenn du Venture raisst, dann gehst du eigentlich in einen Pfad rein und der ist eigentlich vorbestimmt, weil der Investor nicht incentiviert ist an deinem Cashflow, ne, sondern er ist incentiviert an deinem Exit. So. Und da will er natürlich, außer du strukturierst es anders. Ich weiß, es gab mal Calm Fund, weiß nicht, ob das was sagt, die haben so
ein Company Fund, ja.
Oder Profit Sharing Agreement gehabt. Da sind dann die Incentives von einem Bootstrapper und einem Investor aligned und dann funktioniert es, so, also in der Theorie funktioniert es dann auch, ne? Aber das war halt was, worauf wir keine Lust hatten. Ja, wobei es auch, also auch wieder Downsides hat, ne? Dadurch hast du natürlich keinen wirklichen Fokus, weil du sagst, okay, ich will alles irgendwie mir offen halten, aber ich will mich zu nichts committen und das kann halt auch wieder ein Problem sein, ne? Und das ist auch, sind auch Sachen, die wir mit der Zeit einfach gelernt haben, weil wir, als ich aus diesem ganzen VC rausgegangen bin, in die Bootstrapping-Sachen, dann zum Beispiel so ein, sag ich mal, Überkompensation gemacht haben, dass sie sagen, wir machen jetzt gar nichts riesig Großes, sondern machen was ganz Kleines. Und das war dann zum Beispiel wieder zu klein. Und hat sich dann eigentlich auch nicht gelohnt. Und es war trotzdem auch relativ viel Aufwand, da überhaupt an den Start zu gehen. Also nicht das Produkt zu bauen, aber das Marketing ist halt eigentlich fast immer gleich aufwendig. Ja? Mhm. Aber das Produkt bauen, weil es ein kleines Produkt ist, geht schnell. Aber das Marketing ist dann trotzdem relativ viel Aufwand und dann da irgendwie 300-400 im Monat mit zu verdienen, ist halt dann das nicht wert, ne? Da haben wir einfach auch die Hausaufgaben nicht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, bei dem ersten Projekt. Und ja, da sind wir auch besser geworden, ne?
Ja. Wann hast du dann gemerkt, dass, also, was war das erste Projekt dann und wann habt ihr das umgesetzt?
Das war Ende 2021, glaube ich. Das war, also wir hatten vorher mal so ein Zeitding, aber da ist gar nichts passiert. Das war ein Tool für YouTube Transcription, also im Prinzip für YouTube Videos die Untertitel zu generieren, was ja YouTube selber auch macht, aber relativ schlecht. Ich glaube, das wird inzwischen ist auch besser geworden, weil es auch einen SEO-Effekt hat, also für dein Video, wenn du auf Video-SEO gehen willst. Und wir haben so ein paar Tools gebaut, wo das Ding sicher geht, dass die ganzen Keywords, die du sagst, was YouTube oft falsch macht, ne, die kannst du im Prinzip angeben und sagen, ja, ich rede über Bootstrapping und ich rede über B2B oder MRR oder so, ne, also das hat's oft falsch gemacht, dann ist natürlich aber dein Keyword nicht mit drin in den Subtitles. Und wir haben es auch relativ tief integriert in YouTube in den Workflow, der schon existierte. Das heißt, eine Chrome-Extension, die sich in YouTube Studio einbettet. Weil normalerweise waren die ganze Tools immer, komm mal hierher und dann gib mir mal deine URL und dann kriegst du hier eine Datei und dann lädst du die Datei runter und dann lädst du die Datei hoch. Also das haben wir komplett gestreamlined.
Integriert. Du
drückst drauf und dann lädt es auch automatisch zu dem Video das Ding hoch. Aber es war halt sehr schwer, ich weiß nicht, ob darauf hinaus willst, aber es war sehr schwer, Leute von dem Value zu überzeugen, weil es ein bisschen weit zumindest, ne? Fast keiner published irgendwie täglich 300 Videos. Das ist eben wichtig, dass dieser Workflow extrem schnell funktioniert. Und du hast so zwei Camps gehabt und wir waren so ein bisschen in der Mitte. Du hast einerseits die Leute, die das gar nicht interessiert haben oder die halt gesagt haben, ja, dafür gebe ich halt kein Geld aus, weil YouTube macht es eh schon und ob es mir was bringt oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, weil das ist auch nicht das Main-Ding, ne? Sondern bei YouTube ist halt viel Thumbnail und Titel und Description vielleicht noch und dann Subtitles ist so das vierte, was die Leute interessiert. Und was war auf der anderen Seite, hast du die Leute, die können das eigentlich nicht sich leisten, dass in den Subtitles überhaupt ein Fehler drin ist. Und die machen lieber per Hand oder bezahlen lieber jemanden, also wahrscheinlich machen sie es nicht selber, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Universal Studios oder so ein riesen Account, die können ja nicht leisten, dass da irgendwelche Schreibfehler drin sind. Das heißt also, die bezahlen dann jemanden, der es macht und die haben auch das Geld. Und wir saßen halt so ein bisschen in der Mitte, wo wir gesagt haben, ja, es kostet ein bisschen was, aber es ist halt viel, viel, viel genauer und es hat halt diese ganzen Mehrwerte und wir haben tatsächlich bis heute, was ich interessant finde, also das läuft auch noch im Hintergrund, haben das noch, aber wir haben bis heute noch einen großen Kunden, was heißt groß, ja, der hat, ich glaube, 4 oder 5 Subscriptions, der gleiche Kunde, der das jetzt seit 3 Jahren dann oder 2 Jahren wirklich jede Woche mehrmals benutzt und der es halt mega geil findet, aber von den Kunden haben wir nicht mehr gefunden, weißt du? Also wir haben es versucht eine ganze Weile, aber dann gesagt, pass auf, das ist einfach die Ressourcen, die jetzt hier reingehen, nicht wert, weil wir nicht dran glauben, dass es irgendwie in einem Jahr überhaupt noch existiert, weil dann jedes Video-Editing-Tool, die auch Subtitles ausspuckt, was ja jetzt schon auch so ist, ne? Also es ist halt einfach keine Long-Term-Viable-Geschichte gewesen, deshalb haben wir dann es einfach auf Maintenance-Mode, sag ich mal, gesetzt. Aber ja, also es war so ein bisschen das erste, weil ich ja vorher, wie was ich hier gesagt hatte, ne, viel B2C gemacht habe, was wirklich halt auch, also es war so Prosumer eher, ne? Also manche YouTuber, manche sind ein Business, manche sehen sich eher so als Creator und so ein bisschen Pro-Consumer, aber auch nicht nur einkaufen oder so. Aber auch SaaS, weil vorher habe ich nur Apps gebaut, habe ich vielleicht vorhin gedacht. Aber davon hatte ich eigentlich keine Ahnung. Musste man auch erstmal so ein bisschen durch den Prozess durchgehen, ne? B2B, was wir viel gemerkt haben, auch viel Sales, gerade bei größeren Sachen, ne? Aber da können wir später nochmal zu reden.
Mir ging es eigentlich darum, du hast ja dann, also ich habe ja häufig Gäste hier und dann sind die super erfolgreich oder erfolgreich mit ihrem Ding, aber es gibt ja immer auch eine Vorgeschichte dazu. Ja. Du hast vielleicht 1, 2, 3, 10 Sachen schon probiert und trotzdem nicht die Flinte ins Korn geworfen, weitergemacht und dann wieder das nächste gefunden. War das nächste dann das Thema Made of Speeches, also die Braut, die Redenschreibergeschichte? Oder wie kam es dazu, dass ihr dann nicht aufgegeben habt und weitergemacht habt?
Gute Frage. Im Nachhinein, keine Ahnung, ich glaube, im Nachhinein versuchen Leute das dann immer auf einen so einen Punkt zusammenzudampfen, weißt du, sagen, ja, das war genau das, warum ich weitergemacht habe. Ich glaube, das gibt es gar nicht so richtig, sondern ich habe einfach versucht, schon immer eigentlich so eine Long-Term-View einzunehmen und zu sagen, dass es halt ewig dauern wird. Und wenn ich mich nicht dumm anstelle, geht's schneller.
Also, ja.
Ich habe aber versucht, immer die Motivation auch nicht zu verlieren, weil ich, was ich vorhin vielleicht kurz gesagt hatte, halt intrinsisch motiviert bin, diese Sachen zu bauen und diese Probleme, ja, je nachdem, ob es jetzt Leute als Problem sehen oder nicht, oder Painkiller oder nicht, zu lösen und mich darüber motiviert habe, einfach Sachen zu probieren, ja, und neue Sachen auszuprobieren, wenn es nicht funktioniert. Und ja, ich habe ja auch eine ganze Weile schon mit den VC-Sachen. Da bin ich ja durch eine ähnliche Sache durchgegangen, ne? Ich gesagt, okay, wir probieren es jetzt, aber es ist halt VC, vor allem Consumer, ist halt im Prinzip fast unmöglich, ja. Es ist halt Lotterie spielen so ein bisschen. Und dadurch, dass ich es da auch versucht habe, nicht geschafft habe, habe ich gesagt, okay, das scheint also nicht so mein Ding zu sein. Also einerseits, dass ich auch zu alt dafür geworden bin, irgendwie für Kids irgendwas zu bauen, auf der einen Seite. Das andere dann auch, dass ich halt keinen Bock hatte, Lotterie zu spielen, sondern versucht habe, mehr Kontrolle bei mir zu haben, was ich dann mache und wie groß muss das Ding werden und wie komme ich da hin, ne? Da ist einfach dann mehr Kontrolle bei mir und ich glaube halt daran, dass es irgendwann funktioniert. Ich glaube, bei den meisten Leuten ist es wirklich so, aber dass die Zeit denen wegrennt, weißt du? Beziehungsweise die Motivation. Also wenn du lange genug, also ein bisschen Nuance dahinter, wenn du lange genug das probierst und versuchst, aus den Sachen, die du machst, zu lernen, die nicht funktionieren, dann wirst du es irgendwann schaffen, dass, was auch immer du möchtest. Die Frage ist, wie lange dauert das und wie lange kannst du durchhalten? Also auf diesem Zeitfall.
Ja, interessant. Okay, kam es dann, war dann das erste Produkt, also hast du dann Made of Speeches als Auftragsarbeit gebaut und kam das dann als nächstes oder wie ging es dann weiter?
Ja, das war ja eigentlich deine Frage, auf die ich natürlich gar nicht eingegangen bin.
Exakt.
Kannst du alles rausschneiden.
Ja.
Ich überlege gerade, was als nächstes kam. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen eine Phase, wo wir überlegt haben, was wir als nächstes machen, wo nicht so richtig irgendwie interessant aussah. Also wir hatten einfach überlegt und haben versucht, okay, wie können wir jetzt aus dem YouTube-Transcript, hieß es, was lernen? Und ich glaube, das größte Learning war, dass es einfach zu klein war, der Markt, und auch nicht die, wie gesagt, nicht keine richtige Marktanalyse, sondern einfach so, ja, das ist schon irgendwie cool und es gibt ein paar Competitor und da gibt es schon einen Markt für, aber dann das halt natürlich auch komplett falsch eingeschätzt. Ich überlege gerade, was wir da gemacht haben. Ich glaube, da hatten wir überlegt, ob wir so ein kleines Infoprodukt machen, aber nur weil auch SaaS, mit SaaS hast du mal Maintenance, aber das war auch mir zu langweilig. Also war halt einfach nicht mein Ding, so irgendwie Notion-Templates oder sowas waren das, keine Ahnung, weil wir auch nicht wussten, wir hatten eigentlich das als Nebenbett von dem nächsten Software-as-a-Service-Produkt gesehen. Und dann kam, glaube ich, SwiftBrief und kurz danach kam dieses Made of Speeches, also okay, die Wedding Speeches. Und das war eher ein Joint Venture, also es war keine Auftragsarbeit, weil wir wurden nicht über Cash, also es gab kein Cash sozusagen für uns, wo wir es gebaut haben, sondern es war halt wirklich ein Joint Venture, wo wir gesagt haben, du machst das Marketing und die Distribution und wir bauen das mit dir zusammen und dafür sind wir Partner an diesem Produkt. Das kam kurz danach, aber was halt ganz lustig ist, SwiftBrief ist ein relativ großes Tool und dieses Made of Speeches ist ein relativ kleines Tool und das kleine Tool macht halt einfach das meiste Geld und war halt irgendwie eine Woche, das zu bauen und seitdem halt fast nur Wachstum, also im Produkt hat sich wenig geändert, außer kleine Sachen und das meiste ist natürlich ins Marketing und ins Wachstum gegangen, also vor allem auch viel Suchmaschinenoptimierung und da ist ganz interessant, dass SwiftBrief dann sehr, sehr, sehr hilfreich war dabei, den Content zu produzieren, weil es ein Content-Tool und Keyword-Research-Tool ist. Das heißt also, wir haben dann auch wieder eine Art Synergie von einem großen Portfolio-Produkt, was dann hilft, die Kleinen sozusagen an den Start zu bringen. Und genau das Gleiche haben wir bei diesem zweiten Speech-Tool auch gemacht, weil wir komplett das gleiche Playbook einfach 1:1 übernommen haben. Aber SwiftBrief ist relativ schwierig zu verkaufen tatsächlich, also an Leute zu bringen, weil es sehr opinionated ist und sehr in den Prozess, sag ich mal, eingebettet werden muss von der Agency beispielsweise. Also die Agency kann eigentlich davon am meisten profitieren, aber die haben zu starre Prozesse, um das einzubetten. Da haben wir halt auch wieder einen Fehler gemacht im Prinzip, ne? Also wir haben ein zu großes Tool gebaut, statt irgendwie kleine Tools zu bauen und haben so ein bisschen versucht, alles abzubilden, weil wir gesagt haben, wir müssen alles abbilden, weil zum Beispiel ein großes Problem bei Content-Tools oftmals ist, dass der Keyword-Research, der da vorkommt, nicht gut ist. Und dann der Content, der produziert wird, nicht gut ist, weil du nicht das richtige
Target
hast, weil es nicht im Workflow entsteht. Das heißt, wir haben im Prinzip einen Keyword Research, wir haben ein Clustering, also wo wir Keywords zusammenfassen, weil nicht alle sollen auf eine extra Seite, sondern manche Keywords gehören auf die gleiche Seite, weil die semantisch das gleiche meinen, aber anders geschrieben, also andere Wörter sind letzten Endes. Und deshalb haben wir es alles, aber ist auch so ein Ding, was ein interessantes Learning ist, dass halt diese kleinen Sachen besser funktionieren teilweise, ne? Und auch viel schneller du iterieren kannst tatsächlich.
Ich glaube, also reden wir erst über SwiftBrief, wenn es zuerst da war. Von daher passt es für mich ganz gut. Ich glaube, darüber habe ich dich auch entdeckt, weil du hast so eine, und das finde ich interessant bei einem SaaS-Modell, du hattest damals so eine Art Consulting upfront angeboten für ein One-Time-Payment und dann ja dein Produkt selber genutzt, um hättest quasi mir eine SEO-Roadmap aufgezeigt und mich dann in den Funnel von deinem Tool reingeschoben. Also hättest mit mir einen One-Time-Umsatz gemacht und mir auch erklärt, wie ich das Tool benutzen kann und so eine Roadmap mir gebastelt. Und dann hätte ich mit dem Tool selber weitergemacht und hätte eine Subscription gemacht. So habe ich es, glaube ich, entdeckt. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es diese One-Time-Geschichte aber nicht mehr. Die hast du aufgehört. Kann das sein? Oder gibt es
die noch? Die gibt es noch. Das war aber mal im Header. Also es war ein bisschen offensichtlicher zu finden. Jetzt ist es im Futter drin, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich kein Core-Offering, was wir machen wollen. Die Sache ist, es ist ein bisschen schwierig, weil bei SwiftBrief haben wir ja auch Partner, verschiedene, die jeweils auch eine Agency haben und der das Produkt vorantreibt vor allem, also der auch die ganze IP liefert, sag ich mal, für was sind die Algorithmen dahinter, ne? Die hat er sich selber in seiner Agency aufgebaut, natürlich aber alles in Excel-Sheets oder Google-Sheets und die haben wir einfach genommen und haben versucht, daraus halt einen automatisierten Prozess zu machen. Ähnliches Prinzip wie bei dem Made of Speeches, ne? Also ein Service-Business nehmen und was rausschneiden und diesen Prozess dann versuchen zu streamlinen, natürlich günstiger zu machen als eine Agency, die 5.000 bis 10.000 im Monat kostet oder was auch immer, also je nachdem, wie viel Content du produzieren willst, und das mehr Leuten verfügbar zu machen. Das war so ein bisschen die Idee. Und er will eigentlich aus dem Agency-Game so ein bisschen raus und deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig mit Fulfillment. Wenn wir es fulfillen müssen, ist ja eigentlich ein Agency, sag ich mal, Service und der das haben wir so ein bisschen depriorisiert, einfach nur um den Hintergrund davon zu sagen, und haben unten in den Futter gepackt. Das heißt, kommen ab und zu noch Leute durch. Tatsächlich ist es auch, wenn Leute fragen nach einer Roadmap oder nach Hilfe, am Anfang, wenn sie es nicht wissen, dann senden wir denen meistens auch das dann zu und sagen halt, ja, hier hast du das, hast vielleicht einen kleinen Discount oder so, weil du schon ein warmer Lied bist, sag ich mal, oder was auch immer, weil du schon auf der Seite warst und über den Chat geschrieben hast. Und ich habe tatsächlich auch nächste Woche zwei sogar von diesem Roadmap. Also wir machen es noch.
Okay, aber wenn ich jetzt mal auf mein Business übernehme, was genau kann ich mit SwiftBrief machen? Also wir machen DevOps und SRE, Consulting, sage ich jetzt mal, Cloud, Beratung und solche Themen. Wenn ich jetzt mich dafür interessiere, dann gehe ich rein und sage so, was ich mache, und dann erstellt mir SwiftBrief eine SEO-Roadmap, aber die Artikel schreibe ich dann selber. Oder was genau, wie funktioniert das?
Es war mal so, ich glaube, wahrscheinlich als du es gesehen hattest, war es so, dass du Briefs hast als Endprodukt. Was du machst zurzeit ist, du bringst die Keywords noch mit. Also du sagst halt, okay, hier ist ein Short-Tail, also ein kurzes Keyword, und dann gehen wir rein und wir suchen Long-Tail-Varianten davon und packen dir das dann, Clustering heißt es. Das heißt, du nimmst die und dumpst die so ein bisschen ein und er zeigt dir genau die Seiten an, also die, ob es ein Blogpost ist oder ob es eine Bottom-of-the-Funnel-Page, also eine Service-Page ist von dir. Anhand des Keywords erkennen wir das, was das für eine Seite sein sollte, weil nicht alles sollte ein Blogpost sein, wenn du, sag ich mal, Leistung oder Use Case oder so, ne, das sind ja dann eher Service-Pages oder so Landing-Pages, sag ich mal. Das erkennt das Tool alleine und schlägt dir das dann im Prinzip vor, und du erstellst du kannst jetzt aussuchen, ob du einen Brief haben möchtest, was im Prinzip eine Outline ist, ne? Also diese Komponenten, diese Keywords sollten alles auf diese Seite, und hier ist der erste Teil, hier ist der zweite Teil, hier ist die H1, also der Header, und dann im Prinzip, also von H1 bis H4 von den Headern sozusagen im HTML, und eine Beschreibung, was da rein soll. Content Summary sozusagen, also hier für den Writer, also wenn du jemanden hast, der das dann per Hand schreiben möchte, ist es so eine kleine Guideline. Das ist im Prinzip ein normales Agency Deliverable, deshalb heißt das Ding auch Swift Brief, also ist wirklich ein Briefing, sag ich mal. Und wenn du zu einer Agency gehst, kannst du sagen, ich will nur die Briefs und ich will es dann selber schreiben, oder du kannst auch Content anfordern, also bei einer Content Agency beispielsweise. Und das war das Erste, und jetzt kannst du aber auch Content gleich generieren daraus sozusagen. Und was wir machen bei unseren ganzen Sachen, dass wir Content generieren und den dann manuell editieren. Also vor allem die Sachen, die auch Traffic bekommen, was bei dem Made of Speeches relativ schnell passiert, weil wir eine relativ autoritäre Domain haben und auch die also Domain Strength ist immer relativ zu der Competition. Also wäre es noch da und in dem Bereich, wo wir da sind, ist es jetzt nicht so kompetitiv, außer wenn du ganz, ganz Shorttail Keywords angehst, wo dann die ganzen Wedding, also wenn wir mehr nach Maid of Honor gehen, ist es weniger kompetitiv, als wenn ich irgendwie nach dem Brautpaar gehe, weil da natürlich alle in der Wedding, in der Hochzeitsindustrie ran wollen,
auf die Keywords
Geld ausgeben und mitbringen, also will die jeder monetarisieren und in den so, ich nenne die immer Auxiliary Roles, also die Nebenrollen von der Hochzeit, ja, da ist es nicht ganz so kompetitiv und da hast du nach ein, zwei Tagen schon Traffic auf den Artikeln meistens und dann gehen wir rein und editieren und machen die ein bisschen nochmal besser, Backlinks vor allem auch, Internal Links, also intern verlinken, das arbeiten wir dran, in Thriftbrief das auch besser zu machen, aber noch nicht ganz da. Aber du kannst im Prinzip dann auch direkt aus Thriftbrief heraus den Artikel auf dein WordPress, Webflow und Shopify, glaube ich, haben wir Anbindung, kannst du einfach dann publishen auf die Seite
gleich. Und wenn ich ihn jetzt von Hand geschrieben habe in meinem CMS, kann ich dann auch sagen, hey, das ist der Artikel zu dem Brief, mach mir mal einen Quality-Check, was habe ich richtig gemacht, was fehlt noch, so im Nachgang?
Quality Check nicht. Du kannst einen Content Refresh machen. Das heißt, du kannst mir die URL geben und kannst sagen, hier ist die Seite, die ich schon habe, hier ist das Keyword und dafür will ich jetzt einen neuen Brief oder eine neue Seite haben. Also du kannst es ein bisschen updaten, aber du hast kein Diff oder so, ne? Also zu sagen jetzt, okay, so unterscheiden die sich jetzt, weil die wahrscheinlich komplett rot und komplett grün sind, ne? Wahrscheinlich komplett anders sind von der Struktur. Aber das auf jeden Fall scheint eher so ein Content Optimization Workflow, den du dafür nutzen könntest, wie sowas wie Surfer beispielsweise, ne, wo du reingehst und du kopierst deinen Artikel und du gehst rein und sagst, hier ist mein Artikel und dann geben die dir auch immer Hinweise. Sowas haben wir explizit nicht gemacht, weil es dafür schon gute Tools gibt eigentlich. Viele auch. Aber es ist auf jeden Fall, also es ist eine Überlegung wert. Es ist halt immer eine Frage von Prio, ne?
Ja. Also, musst du immer ein bisschen aussortieren. Okay, was mir jetzt auffällt, wenn ich mir die Pricing-Page anschaue, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es gibt ja so ein Starter-Pack für $12 im Monat und der nächste Plan sind dann Professional 119, aktuell 170 oder sowas sonst. Und dann gibt es Agency, also von Starter zu Professional ist quasi schon Faktor 10, das ist bei sehr, sehr ungewöhnlich. Wie werden die bei euch gebucht? Also hast du häufig dann, es sind sogar tatsächlich Agency, hast du jetzt häufig erwähnt, sind es Hauptkundenagenturen oder welche Pläne werden am meisten verkauft?
Ich würde sagen Professional tatsächlich. Der Starterplan, also warum wir das gemacht haben, wir haben relativ viel Feedback bekommen, dass es zu teuer war. Es war vorher teurer, auch der Starterplan war teurer. Das ist einfach nur dazu da, um den Einstieg ein bisschen einfacher zu machen. Und das ist meist auch genug für so Solopreneur-Leute oder so, also kleinere, die einfach das mal austesten wollen. Weil du bei SEO, ich glaube, wir haben auch Free Trial, 7 Tage, das reicht nicht. Also SEO ist meistens ein bisschen mehr Long-Term-Game, auch wenn es nicht unbedingt ein Jahr dauern muss, ne? Aber du brauchst schon ein bisschen Zeit. Deswegen haben wir den Einstieg günstig gemacht. Und warum das so teuer ist, ist tatsächlich, weil es relativ teuer ist, diese Dinger zu generieren, weil wir natürlich versuchen, die besten Modelle zu benutzen, weil wir, sag ich mal, einen Anspruch an das Final Output haben, der sehr, sehr teuer ist, noch, wie lange noch, keine Ahnung, zu erstellen. Und wir, wenn du den Plan komplett ausmaxst, machen wir fast gar keinen Profit bei den Preisen. Aber wir haben es gemacht, weil wir sonst gar keinen Markteinstieg bekommen hätten, weil Leute gesagt haben, ja, ist zu teuer und von daher haben wir es so gemacht.
Was bedeutet eine Brand dann bei dem Starter-Pack? Ist es eine Domain?
Ja, genau. Also im Prinzip, du kannst ja eine Domain anlegen. Du kannst 4 Artikel, glaube ich, sind das, ne, bei dem Starter-Ding. Also es ist halt wirklich, wenn du einmal das für ein Tool von dir ausprobieren möchtest. Ich glaube, ich habe inzwischen 30 oder so.
Naja, aber es reicht ja vielleicht, weißt du, wenn du jetzt so dein Side-Hustle hast und baust ein kleines SaaS-Produkt, aber dann schreibst du 4 Artikel im Monat. Also das ist einer pro Woche. Das ist jetzt, ja, mein klar, je nachdem, was du für einen Anspruch hast, ich finde es jetzt nicht abwegig. Also ich verstehe, dass du dann auf den anderen Plan auch konvertieren willst und das Geschäftsmodell dahin, aber ich finde es okay. Also mich hat es nur mal interessiert, wie es genau funktioniert und was ist ein Topic? Weil es gibt ja dann im Starter gibt es quasi 4 Briefs hast du, glaube ich, angesprochen und dann gibt's 45 Topics pro Monat.
Ja, das ist im Prinzip ein so ein Short-Tail-Keyword, was ich vorhin gesagt habe, ne, was du eingibst. Also ein Thema, was du im SEO denkst du oft in Themen. Ist ja ein Thema einfach nur und dann Cluster. Ne? Das heißt, also, es gibt ein Hauptthema und dann gibt es darunter Subthemen und dann gibt es Sub-Subthemen. Also kannst du da relativ weit ausbranchen. Und das Hauptthema ist zum Beispiel, bei dir wäre es jetzt irgendwie Infrastructure oder sowas. Ne? Für dich jetzt ein englisches Keyword, Infrastruktur für eure Firma. Und dann geht er halt rein und sagt irgendwie Infrastructure Maintenance, Infrastructure Hosting. Also er geht dann rein und expandiert dieses Thema in Bäume. Unterthemen. Und für jedes Unterthema kannst du dann im Prinzip eine Seite erstellen, was dann so ein Brief für eine Seite oder Content für eine Seite.
Okay, verstehe. Ja, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist super interessant. Und wo findest du, du hast ein bisschen angesprochen, dass das Thema Marketing, Vertrieb da ein bisschen schwierig ist. Ich habe, wie gesagt, dich da auf Twitter entdeckt. Aber wie findest du Kunden für ein SEO-Tool dann selber per SEO? Also nutzt du dann auch Swift Brief, um für Swift Brief wieder eigene SEO-Artikel zu schreiben? Wahrscheinlich schon.
Machen wir genau darüber, also wo wir am meisten Erfolg mit haben tatsächlich, weil es auch ein sehr kompetitiver Space ist und wir gegen sehr, also wir müssten mehr Backlinks-Building machen, um wirklich halt mit Longform, also mit Blogs wirklich erfolgreich zu sein. Wir haben Traffic da drauf, aber es ist einfach, und deshalb meine ich vorhin, es ist immer bei SEO immer eine Frage von Relativität in dem Wedding-Space. Nehmen wir die Artikel, packen die einfach auf und machen kein Backlink-Building, gar nichts, sondern die ranken einfach so, weil einfach wenig Competition da ist und für die Sachen, die wir jetzt haben, bei Swift Brief ist natürlich was ganz anderes. Also SEO-Tools, Marketing-Tools, wahrscheinlich einen mit der kompetitivsten Spaces. Aber womit wir sehr viel erfolgreich haben, ist mit den Bottom-of-Funnel-Pages. Und das sind so Free-Tools. Also kannst du es einmal ausprobieren und die konvertieren, ich glaube, 4% dann zu Usern, die das ausprobieren. Und dann zu Paid, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber das ist ja auch SEO, ne? Weil die natürlich auch auf ein Keyword optimiert sind. Ich glaube, zum Beispiel Content Brief Generator ist ein klassisches Bottom-of-the-Funnel-Keyword, wo die Leute explizit danach suchen. Die sind natürlich relativ niedrigvolumig, also du hast nicht so viele Leute, die danach suchen, aber die Leute, die dann reinkommen, die sind schon relativ unten im
die,
Funnel.
Die wissen, was sie wollen.
Genau.
Okay, ja, interessant. Okay. Und Made of Speeches, um jetzt wieder deine Switch zu bekommen, das kam dann danach. Ich finde es super spannend, weil ich hatte jetzt ja schon viele Gäste, die arbeiten irgendwie mit Influencern zusammen. Die machen so One-Time-Dinger, die buchen einen Influencer für ein Jahr, dann kriegen die eine Provision und was weiß ich was. Und du hast jetzt eine Partnerschaft mit einer Influencerin, wenn man es mal so sagen darf. Ist ja eigentlich das, was man haben möchte. Also wie hast du sie gefunden? Kam sie auf euch? Habt ihr sie angesprochen? Hat sie jemand gesucht, der ihr dieses Schreiben abnimmt, was vielleicht ja für sie auch nervig ist. Ich meine, es ist wahrscheinlich cool, 50 so Reden zu schreiben, aber wenn du dann 500 geschrieben hast, wird es vielleicht auch irgendwann monoton und langweilig und dann kam ihr nie daher. Wie kam das zusammen?
Tatsächlich, der Kontakt war über jemanden, mit dem ich kurz, also gar nicht mal so lange, aber ein Kumpel in der kurzen Zeit im Startup immer so, ne, alle sind auch Kumpel, weil es so klein ist, dass jeder jeden kennt. Wir haben kurz zusammengearbeitet in der Phase, wo ich in einem New Yorker Startup CTO war und es ist tatsächlich seine Frau und er meinte so, ja, meine Frau denkt, dass es irgendwie cool ist hier mit, sie meinte eigentlich mehr oder weniger, was kann man denn mit AI in meinem Space machen? Das war so die Anfangsfragestellung. Dann meinte ich, lass uns doch mal reden. Vielleicht kommt ja was bei raus. Und dann haben wir halt überlegt, was ist ja auch schon eine Weile her. Ich glaube, da war es tatsächlich noch GPT, also GPT-4 war gerade, als wir mit in der Mitte des Entwickelns waren, ist es gerade rausgekommen und hatte dann so, weiß ich nicht, 1000 Token Tageslimit oder so, womit du halt in Production nichts anfangen kannst. Also es war extrem neu noch, aber Turbo 3.5, glaube ich, war davor. Der Output war halt komplett nicht zu gebrauchen. Also hat er auch keine Instruktionen befolgt und so, ne, also von den ganzen Few-Shot-Prompts, die wir da geschrieben haben, mit Beispielen und so, und hat er mal irgendwas geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Leute das noch kennen, aber es war ja auch gar nicht so lange her, ja.
Das ist noch nicht so lange,
Und wir haben so ein bisschen exploratory und haben gesagt, pass auf, es gibt, glaube ich, viele Sachen, die wir machen können, die wir jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen nach und nach angehen wollen. Aber das ist für mich die lowest hanging fruit, weil es ja nur Textgenerierung ist, einfach eigentlich nur ein GPT-Rapper am Ende des Tages, ne, mit ein bisschen bisschen Gehirnschmalz dahinter, auch viel von ihr, ne, was da so rein muss in so eine Geschichten und was so Beispiel, und die Beispiele hatte sie ja schon, weil sie schon die ganzen Reden geschrieben hat. Mhm. Und ich glaube, womit wir relativ erfolgreich sind, ist, dass wir tatsächlich diese Brand dahinter haben, die auch, wo eine Person ist. Weil es gibt viele Competitor, die wir haben, die einfach nur
ein Toolbaum.
Faceless, sag ich mal, wenn du jetzt Faceless-Channels vergleichst, wo irgendein Narrator da im Hintergrund ist, sondern sieht halt so aus, ob sich ein Developer hingesetzt hat, gesagt hat, das ist ein sinnvoller Use Case für GPT und dann den bauen wir jetzt. Und wir sind so ein bisschen eine Kombination. Aber so hat das Ganze angefangen. Und was ihr Treiber ist eigentlich, ist, dass sie auch ähnlich wie bei Swiftbrief mit dem SEO-Partner, den wir da haben, eigentlich aus diesem Service-Business so ein bisschen raus will und so ein bisschen, ja, jetzt nicht Passive Income ist es ja nicht, ne, aber halt ein bisschen mehr ihre Zeit von dem Income entkoppeln will, letzten Endes, ne. Also nicht nur ihre Zeit verkaufen. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass sie ein Kind bekommen hat und gesagt hat, ey, das ist so viel Aufwand. Und vor allem bei ihr ist ja auch so, sie muss oftmals nicht für die Speeches jetzt schreiben, aber du kannst sie tatsächlich ja bezahlen, auch auf deine Hochzeit dann so zu tun, als wäre sie eine Freundin von dir. Und wenn du keine Maid of Honor hast, kannst du sie im Prinzip bezahlen, dass sie dir stellt und dann eine Rede hält und so. Und da muss sie natürlich aber auch physisch irgendwo hinfliegen für ein ganzes Wochenende und ist dann auch relativ viel unterwegs und so. Und hat gesagt, ey, das ist halt komplett eingebrochen, ne, in ihrer Elternphase ganz am Anfang, weil sie es nicht konnte und keine Zeit dafür hatte. Und hat gesagt, ja, das kann ich jetzt halt nicht mehr so wirklich machen und ich habe auch nicht so richtig Lust darauf, sag ich mal, ne. Was kann man denn, wie kann man dann das nehmen, was ich hier habe und wie kann man dann daraus irgendwie so ein bisschen, ja, eben so ein semi-passiven Income-Stream generieren, wo ich die Sachen auch von zu Hause vor allem machen kann. Ne? Mhm. Darum geht's viel. Ja.
Und habt ihr dann eine feste Beteiligung pro Monat? Rechnet ihr danach Aufwand ab? Ist eine Mischung? Also, oder wächst ihr mit ihr mit sozusagen? Oder wächst der Umsatz, den ihr macht, mit ihrem Umsatz mit?
Also was wir immer machen, ist, wir machen sowohl, sag ich mal, Equity-Stake als auch RevShare. Warum? Weil eben, was ich vorhin kurz angerissen hatte, diese Optionalität, ne? Also wenn wir nur Equity basiert die Leute reinholen in der Partnerschaft oder die uns, dann wollen wir einen Exit haben. Ansonsten ist es halt nichts wert, in Anführungszeichen, ne? Aber wenn wir nur RevShare anbieten, dann wollen die Leute natürlich nicht verkaufen, weil sie sagen, ja, dann verliere ich meinen RevShare, dann habe ich jetzt hier das gebaut, aber es ist umsonst. Das heißt, wir machen beides. Und bei ihr ist es jetzt wirklich einfach 50-50. Partnership sozusagen, wo wir uns das teilen und alles, was das Ding wächst, da kriegen wir mehr davon. Und jetzt auch haben wir so ein bisschen mit Affiliate angefangen, also dass wir Affiliate-Links haben, beispielsweise auf der Seite oder Google Ads jetzt in der Phase, wo nichts viel los war, ne, mit Speeches schreiben. Und das teilen wir uns auch. Also wir sind da sehr, sag ich mal, Transparency ist sehr wichtig, was so reinkommt, weil die Google Ads schaltet sie zum Beispiel an und aus, wie sie will. Und habe ich, also nicht wie sie will, sie fragt mich immer und ich habe gesagt, ja, mach mal. Aber genau, also so machen wir das und wir teilen uns natürlich auch die, wenn Marketing-Ausgaben anfallen, Zeit ist, sondern wir haben auch ein bisschen Paid-Ads probiert letztes Jahr, aber haben nicht so viel gemacht tatsächlich, weil dann die Saison schon so ein bisschen zu Ende war. Werden wir aber im März nochmal probieren. Die Frage, also das Schwierige bei dem ganzen Thema ist immer, dass es sehr zeitbedingt ist. Also was ich gerade meinte, ne, diese Phase von wegen, jetzt ist Saison, nicht Saison, aber auch, dass du die Leute am richtigen Moment finden musst, wo sie schon
in der
Hochzeit stehen und halt auch sich die Zeit nehmen wollen oder müssen. Ja, viele müssen es auch, um dieses Ding zu schreiben. Und womit wir halt am erfolgreichsten sind, ist, oder was halt am besten funktioniert, ist tatsächlich dadurch SEO, weil die Leute sich selber selektieren, dass sie jetzt danach gucken wollen, weil sie halt danach suchen oder einen Pull haben, also ist ja Pull-Marketing und Push-Marketing, dass ich es an die Leute rausschiebe. Und ich glaube, müssen wir mal sehen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob's möglich ist, mit Meta-Ads beispielsweise oder TikTok-Ads oder so, und das ist ein bisschen was zu machen. Aber das ist noch TBD. Und unser Mainstream ist wirklich SEO und sie ist ja auch eine Writerin für größere Publikationen in US. Ich glaube, CNBC oder sowas hat sie letztens Artikel geschrieben. Und darüber machen wir zum Beispiel auch, kriegen wir auch Backlinks, ne, zu der Main.
Jetzt ist cool.
Zum Beach Tool. Das ist auch ihr Wheelhouse, ein bisschen PR, weil sie damit auch, wie gesagt, am Anfang ihre Brand aufgebaut hat. Und das wollen wir jetzt auch dieses Jahr ein bisschen mehr leveragen, weil wir jetzt wirklich auch so einen kleinen Rebrand machen wollen auf nicht nur so Speech-Tool, weil wenn du jetzt auf ihre Seite gehst, dann sieht es noch so ein bisschen aus wie ein Service-Business und dann ist so, ja, wir haben auch hier so ein Tool und das kann man auch benutzen. Die meisten Leute kommen zum Tool natürlich aber auch über die Bottom-of-the-Funnel-Pages, also die Landing-Pages direkt über SEO oder über Longform, also zum Beispiel How to Write a Maid of Honor Speech, und ist mehr so informativ. Aber da sind dann natürlich immer CTAs, hey, ja, du kannst auch selber schreiben, aber es ist ja so aufwendig, mach's mal einfach mit unserem Tool. Also es ist so eingebettet in die Longform, um die Leute in den Funnel weiter runter zu schieben. Ja, damit sind wir tatsächlich am erfolgreichsten gewesen bisher und das habe ich vorhin schon mal gesagt. Naja, aber das, wir probieren noch rum, aber so einen kleinen Rebrand zu, ich bin, keine Ahnung, das AI Braids Made for Hire, weißt du, also okay. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht diesen Human Touch verlieren, weil es tatsächlich auch, wie gesagt, der, ich will nicht sagen, ist ein USP, aber ich glaube, die Leute sind so ein bisschen müde, was so pure AI-Sachen angeht, weißt du.
Das ist ein bisschen Overflow am Markt. Buffer Overflow. Wenn ihr jetzt, ihr werdet ja wahrscheinlich durch die vier Leute, werdet ihr viele Ideen haben, Dinge zu bauen in dem Space alleine jetzt. Dann kommt Input von ihr, du hast Ideen, du siehst Dinge. Wie viele Sachen habt ihr da in der Pipeline und wie geht ihr vor? Also baut ihr gerade ein nächstes Tool? Musst jetzt ja jetzt nicht sagen, was das genau macht vielleicht oder auch doch, wenn du magst, aber wie entscheidet ihr, was ihr baut? Also was wird ein MVP? Mit was testet ihr an? Wie geht ihr da vor?
Also zurzeit tatsächlich nicht. Wir haben letztes Jahr ein anderes, was so ein bisschen so ein Copy-Paste war, ne, von dem Wedding-Tool gelauncht. Wir haben ein paar Konversationen, die gerade laufen mit potenziellen Partnern, teilweise auch sowas wie der Wedding-Speech-Tool, aber in einer anderen Domäne, also in einer Domain dahinter. Ich glaube, was wir inzwischen machen, ist einfach zu gucken, ob es für uns sinnvoll ist, also ob es einen Move the Needle, sagt man immer, ja, für unseren Revenue, den wir haben. Und das machen wir basierend meistens auf einer Market Research, der eher SEO-getrieben ist auch, ne? Wir gehen rein und sagen, okay, welche Keywords gibt's, für die wir potenziell halt ranken könnten und versuchen dann zu sagen, was ist dann eine Conversion Rate, weiß ich nicht, eine Average Conversion Rate und wie viel Conversion Value glauben wir, dass wir darüber bekommen und am Ende ploppt eine Zahl raus und wenn die gut aussieht, dann sagen wir, okay, dann lass uns das probieren. Okay. Ansonsten fangen wir tatsächlich gar nicht erst an, wahrscheinlich, weil das zu unsicher ist sonst, ne? Und was wir bei Surfreef gelernt haben, also wir werden wahrscheinlich auch kein horizontales, ist ja eher so ein SEO-Tool, das kann halt jeder benutzen, also jeder, der SEO machen will, das würde ich jetzt eher als Horizontal SaaS sehen. Und dass wir eigentlich nur vertical wieder auf diese Nischen-Sachen zurückgehen mehr. Und was ganz interessant ist vielleicht, also wir bauen Sachen, aber das sind jetzt tatsächlich keine Produkte, sondern eher Projekte. Ne, da kommt so ein bisschen dieser Agency-Ansatz rein, was wir im letzten Jahr, Ende letzten Jahres haben wir einen Vertriebspartner im Prinzip kennengelernt, die wir so AI-Consulting machen und die schleppen uns gerade haufenweise eher Projektarbeit an, wo wir auch kleinere Tools bauen, die nischig sind für verschiedene Verticals. Also die gehen komplett in diesen Vertical-SaaS-Kram rein und was eigentlich das Ziel ist davon, ist auch jetzt in diesem Jahr, das war jetzt so ein bisschen so ein kleiner Sandkasten, wo wir mal alle gespielt haben und mal getestet haben, wie die Kooperation läuft, aber dass wir auch eine Kooperation mit denen eingehen, um dann daraus auch eher Produkte oder Joint Ventures zu machen. Also wir wollen wieder Richtung Produkt schieben, aber wir haben jetzt uns dadurch einen relativ komfortablen Buffer, sag ich mal, aufgebaut, auch eine intern über diese Projekte, die wir abgewickelt haben zusammen. Aber dadurch ist tatsächlich auch das Produktzeug ein bisschen auf der Strecke geblieben und dadurch haben wir jetzt gerade keine viel Kapazität in die Produkte reingesteckt. Aber die Sachen laufen halt so ein bisschen auf Autopilot im Hintergrund, ne? Also ich habe da wenig investiert und wir machen trotzdem noch über SEO halt das genauso viel Geld. Wir wachsen nicht, aber wir gehen auch nicht so wirklich ein, sag ich mal.
Okay, verstehe. Ich habe jetzt letzte Woche, hat es mir ein interessantes Video in den Feed gespült von dem Simon Heuberg, der auch diverse SaaS-Tools am Markt hat und der macht, glaube ich, seit so ein paar Monaten, bietet der die in so einem Bundle an. Der hat, glaube ich, aktuell 4 Tools. Du kaufst jetzt einen Lifetime-Deal, der jetzt gerade irgendwie 800 Euro kostet, dann kriegst du alle vier und dann kommen noch zwei neue dieses Jahr dazu. Eins ist irgendwie so ein Shortlink-Tool, eins ist ein Social-Media-Scheduling, irgendwas mit Bilder und das vierte weiß ich gerade nicht. Wie stehst du dazu? Also er hat da ein sehr interessantes Video dazu gemacht, warum und wieso sich das für ihn gelohnt hat. Da war eins ganz interessant, naja, da gibt es diesen eine Persona, die kauft sich das halt, um sich den Deal zu sichern, aber benutzt das Produkt gerade halt nicht, ne? Und deswegen wäre das in Summe, hätte sich das für ihn total gelohnt. Wie stehst du dazu? Ist das was, also bei Basecamp ist es ja auch so, die machen jetzt auch so unter Once ein paar Produkte, diese mit einer Lifetime-Lizenz wieder raushauen, weg von diesem monatlichen Subscription. Wie denkst du darüber? Ich glaube,
dass die Hypothese dahinter interessant ist. Ist im Prinzip eine Antithese zu Subscription-Model so ein bisschen. Also zumindest bei Once ist es ja so, dass sie sagen, hey, die Leute haben keinen Bock mehr auf Subscription und warum muss das eigentlich immer hier alles dann doch mehr kosten, als eigentlich wert ist, weil es einfach nur jahrelang läuft, die Subscription, ne? Die ich verstehen kann, wo ich auch bei mir merke, dass ich schon mehr Widerstand habe intern, um jetzt noch eine Subscription abzuschließen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie auch 4-5 AI-Tool-Subscriptions nur für, weiß ich nicht, Claude, ChatGPT, Perplexity, hast du nicht gesehen, ne, sowas, ne. Aber was ich sagen würde, also auch bei Simon, ich habe auch einen Datenpunkt dazu, auch anekdotisch, ja. Aber es gibt ein Team, was Notion-Templates produziert oder am Anfang, ich glaube, die machen jetzt auch inzwischen SaaS, aber der meinte zu mir auch, hey, 70% der Leute, die es kaufen, die öffnen noch nicht mal die E-Mail zu dem, wo die Templates drin sind. Das ist nur so, dieses so ein bisschen Knowledge-Porn, sage ich dazu immer, ja, dass die sagen, ja, ich habe in meine Bildung investiert, aber so, also Geld, ja, aber nicht deine Zeit, du musst auch noch investieren, weil sonst lernst du nichts, ne? Aber das ist halt häufiger, als du, glaube ich, also als die Leute denken, dass das passiert. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es unterm Strich sinnvoll ist für ihn. Was ich sagen würde, was schwierig ist, sind AI-Produkte, weil AI relativ hohe Kosten hat. Also vor allem gute Models, da hatte ich vorhin bei Swift kurz angerissen, ne, dass es tatsächlich nicht so günstig ist. Wir rechnen natürlich damit, dass das günstiger wird. Das ist ein Bet und es ist ja auch schon günstiger geworden, ob es jetzt über Caching ist oder ob es jetzt neue Modelle ist. Aber das ist eine Sache, die du im Auge behalten musst. Deshalb haben wir uns relativ schwer getan, weil wir hatten bei SwiftBrief überlegt, auch ein Lifetime-Deal anzubieten, einfach nur für den Upfront-Cashflow, den du dann wieder investieren kannst, der dir auch einfach Zeit kauft. Du hast halt irgendeinen Break-Even-Point und mit AI zwischen, okay, wir haben jetzt gleich mal 800 Euro bekommen von dem, wann sind die dann auf null für den einen Nutzer, wenn der Average viel produziert oder Szenarien kannst du ja produzieren und sagt, der ist halt irgendwie Low-User, Medium-User, High-User und der jeden Monat maxt alles aus und dann waren wir irgendwie bei, weiß ich nicht, 6 Monaten oder so, wo wir dann auf null wären und danach würdest du nur noch Geld verlieren. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wie hoch kannst du den Preis stellen, sodass die Leute nicht komplett aus den Wolken fallen und sagen, was ist hier los? Also wie 10.000 Euro Lifetime-Deal wird auch keiner kaufen, weißt du? Und an wen du es verkaufst auch, weil zum Beispiel gibt es ja diese App Sumo und sowas, ne, gibt ja so Marketplaces für die Lifetime-Deal-Sachen und da ist es halt so, dass die Leute sehr, sehr, sehr sensibel sind, was den Preis angeht und eher was, wir haben auch mit denen geredet, also als wir diese Exploration hatten und ich meine, ja, unsere User sind mehr so High-Volume und wenig Preis und denken so, ja, das können wir nicht abbilden, weil auch ohne, dass der Output komplett scheiße wird, wo du dann auch zu ChatGPT gehen kannst und fast das Gleiche bekommst, können wir es nicht machen, weil der den ganzen Prompt-Chain nicht wirklich folgen will, kann, wie auch immer, ne, die dahinter liegt. Also der ist sehr viel im Hintergrund, was passiert. Und deshalb haben wir es am Ende auch nicht gemacht. Also, und was halt bei Once und auch bei Simon oder Simon interessant ist, ist halt, wenn du ein Lifetime-Deal machst und AppSumo nimmt auch einen relativ großen Cut, ne, vor allem bei ihrem Select-Programm, wo sie dann für dich auch Marketing machen und so, ne, und da gibt's viele Founder, die sagen, hey, das war schlechte Entscheidung, das hier zu machen, weil sie irgendwie diese ganzen, sag ich mal, Leech-Customer haben, die irgendwie nichts bezahlen wollen, aber die ganze Zeit den Support voll spammen und so, die dabei auch nicht loswirst und so, wo der LTD sinnvoll ist, wenn du nicht viel Geld ausgeben, also nicht viel Cut abgeben musst an jemanden, der es für dich vermarkete oder wo du relativ flexibel den Preis setzen kannst, weil AppSumo dann meint, ja, wir können nicht über so und so viel wahrscheinlich dann Preis setzen, wo ich dann so ein bisschen unter Druck bin und sage, okay, wie schnür ich jetzt ein Paket, das da reinpasst, was dann vielleicht aber für den User nicht so sinnvoll ist. Aber die haben ja halt auch eine Audience, zu der sie rauslaunchen können, die Sachen. Weißt du, das heißt also, die haben einen Distributionssumo-Kanal, wohin viele, die zu AppSumo gehen, sagen, du sollst mein Distributionskanal sein, weil ich noch keinen habe und ich will jetzt ein bisschen Cashflow haben. Das heißt also, da gibt's ein paar Pros und Cons, aber umso mehr Geld am Ende bei dir dann hängen bleibt, desto größer ist die Timeline, ne, wo der User sich auf Null bewegt, sag ich mal, ne, zum Break hin. Und desto mehr kannst du das Cash tatsächlich auch benutzen, weil es bei dir liegt, ja. Und also so ein bisschen so ein Nuanced-Take, ja. Wenn du eine Audience hast, wo du es reinlaunchen kannst und vielleicht auch capst, also sagst, okay, wir machen 10 Lifetime-Deals oder was auch immer, da kannst du auch ein bisschen was lernen, ohne dass dann deine Firma im Bach runtergeht, beziehungsweise gibt es andere Möglichkeiten, das zu limiten, dass du sagst, es ist nur ein Jahr, aber dann ist auch wieder die Frage, ist es dann ein Lifetime-Deal, ne? Aber die auch öfter, dass die Leute sagen, ja, für diese Version oder für 2 Jahre oder was auch immer. Und dann ist so, okay, dann ist halt aber eigentlich kein Lifetime-Deal. Da musst du dann sehr gut kommunizieren, was so die Parameter sind, weil sonst machst du dann irgendwann, wenn du sagst, ja, jetzt ist der Lifetime-Deal vorbei, auch mehr Schaden, als es irgendwie sinnvoll ist. Aber und mit, wie gesagt, mit AppSumo habe ich bisher eigentlich noch keinen gesehen, der wirklich eine gute Erfahrung hatte. Vielleicht sagen die einfach nichts, die eine gute Erfahrung haben. Aber zumindest auf Twitter oder so habe ich jetzt da noch nichts gefunden. Die haben auch sehr interessante Verträge teilweise, wenn du zum Beispiel innerhalb von einem Jahr danach nicht mehr operaten willst, dann, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da war es dann irgendwie so, dass sie dann irgendwie deinen Stuff übernehmen oder so, weil sie zum Beispiel dafür sorgen müssen, dass halt die Leute, die ja ihren Lifetime-Deal hatten, natürlich auch dann ihren Wert daraus ziehen. Also du kannst nicht einen Lifetime-Deal launchen, 3 Monate später das Ding zumachen.
Aufhören, ja.
Jetzt verliere ich nur noch Geld, weil alle mit Lifetime mich Geld kosten. Also es muss sehr gut durchdacht sein, würde ich sagen.
Okay. Wie nutzt du selber AI jetzt bei dir in der Firma? Du hast ein bisschen angesprochen, dass du mehrere Subscriptions hast, aber nutzt du das auch selber zum Coden und wie sieht generell euer Tech-Stack aus, wenn ihr so ein Produkt baut?
Genau, also wir haben tatsächlich sehr viel in Claude für interne so, das gibt ja Claude Projects, da kannst du dir so kleine GPTs, das heißt GPTs, also kleine Claudes anlegen, die einen so einen Use Case abbilden. Da haben wir, glaube ich, fast 30 Stück von, die so einzelne kleine Workflows machen. Zum Beispiel irgendwie ein Tool, was mir eine Quarterly, irgendwie eine Strategie erstellt oder sowas, wo ich einen Systemprompt habe, der sagt, hier sind alle Sachen, die müssen wir identifizieren. Was hat sich verändert? Wie bewegt sich der Markt? Also das Ding fragt mich dann einfach, wie so eine Brainstorming-Hilfe letzten Endes und ploppt mir dann am Ende ein Dokument raus, was ich nochmal editiere. Und für sowas nutzen wir so Claude Projects für so kleine Workflows oder keine Ahnung, irgendwie ein Podcast Summary mit den Key Insights, wo ich einfach den Podcast nehme, reinpipe und dann gibt's mir das aus. Ansonsten Perplexity für so Research-Geschichten. Wir testen immer auch O1, glaube ich, ne? Das ist ein Reasoning-Modell von GPT, wobei ich das nicht viel benutze. Das habe ich nur mal ausprobiert. Ansonsten fürs Coding habe ich erst Cursor, Composer. Also wir nutzen AI-Tools fürs Coding. Danach aber eher Windsurf jetzt gerade, finde ich besser. Also ich finde, der Composer funktioniert besser, wenn du mehrere Dateien gleichzeitig editieren willst. Was ich auch schon öfter gehört habe, dass das Ding teilweise aber dir dann einfach Sachen löscht, wenn du neue Sachen hinzufügen willst. Also wenn die Codebase größer wird und wenn das ganze Ding komplexer wird, gehe ich eher Richtung Chat. Also eher Richtung, okay, wir helfen mir mal, brainstorm mal mit mir, was wir machen müssen, anstatt dass ich das Ding wild auf die Codebase loslasse und dann im Nachhinein nicht mehr weiß, was jetzt verschwunden ist und was jetzt neu ist. Von daher, das nutzen wir gerade jetzt für so, also für die Projekte jetzt letztes Jahr, um so ein MVP, sag ich mal, zu erstellen. Und da haben wir jetzt inzwischen so ein Boilerplate, wenn es um Tech-Stack geht, was Next.js, Superbase, also ganz klassisch irgendwie, und darüber dann diese MVPs, sag ich mal, zu bauen. Und da ist tatsächlich auch viel in Windsurf selber einfach nur beschreiben, hey, was brauche ich, weil das hat schon so ein Boilerplate-Dashboard und mit einer Sidebar, und dann füge ich halt das Tool in die Sidebar ein, was dieses Projekt jetzt macht, weil es sehr kleine einzelne Use Cases sind, immer die MVPs, um eigentlich einen internen Prozess zu nehmen, um den zu productizen sozusagen oder zu automatisieren. Von daher ist es relativ simpel. Und wenn wir dann in so eine Maintenance-Phase übergehen, wäre es wahrscheinlich nur noch, wie gesagt, als Brainstorming-Hilfe benutzen. Aber ja, das ist so der Tech-Stack, den wir jetzt haben. Wir haben viel rumprobiert, weil wir auch einen Dev haben, der viel Rails-Erfahrung hatte. Da haben wir ein Projekt gebaut, aber dann hat es sich auch wieder nicht gelohnt. Also zurzeit sind wir auf dem Stack. Und wichtigstes, glaube ich, gerade wenn du anfängst, dass du halt was benutzt, womit du relativ schnell bewegen kannst und relativ schnell lernen kannst. Und das ist bei uns jetzt gerade der Stack. Also ich habe da nicht diese, ich weiß nicht, ob das nur Twitter-Rage ist, immer mit dem ganzen PHP und Next.js oder JavaScript ist scheiße und was auch immer. Das ist mir eigentlich alles egal inzwischen. Ich glaube früher, also ich bin ja technical als Hintergrund, also Programmierer. Früher war mir das alles sehr wichtig, aber inzwischen geht es mir eher um Business Value als um wie geil die Codebase ist, solange es funktioniert halt. Ne? Also da muss man immer das irgendwie ein bisschen nuanciert sehen. Es darf natürlich nicht die ganze Zeit auseinanderbrechen. Was muss jetzt auch nicht das schönste Codebase sein. Da hat man später Zeit für, wenn das Ding halt die Ressourcen verdient, weil es Geld verdient, dass man das komplett ausarbeitet und was auch immer macht, ja.
Auf der Webseite von Nichemates ist mir noch aufgefallen, dass ihr auch zwei Advisors habt. Einmal den Robert Lenne und den Arvid Kral. Fand ich ganz witzig, weil den Arvid, den hatte ich jetzt auch zweimal im Podcast. Den Robert kenne ich nicht, aber mich würde mal interessieren, wie helfen die euch genau? Klärst du mit denen Strategie? Hast du da Fragen zum Bootstrapping? Ist es wie so eine Art Angel-Investor, den du dann auch, keine Ahnung, der euch dann auch mit Know-how dann weiterhilft? Oder wie funktioniert das?
Es ist schon eher so Brainstorming-Strategie-Partner, würde ich sagen. Also wir treffen uns einmal im Monat für eine Stunde, anderthalb, um Sachen durchzusprechen, die so den Monat über angefallen sind, mit beiden, also jeweils einmal in einem One-on-One. Und tatsächlich heute mit Arvid.
Okay. Ja.
Und genau, also wir gehen so durch Sachen durch. Bei Arvid ist tatsächlich in letzter Zeit eher so in Richtung fast Therapie gegangen, wenn ich so Probleme habe, mit denen ich so komme und sage, ey, es ist schon, stresst mich ja alles und das ist schon wieder kaputt gegangen und dir und so. Und da ist ja tatsächlich auch ganz gut, so Empathy-Sachen, also mit mir dann zu sagen, ja, das sind halt ganz, also ich weiß ja auch, dass ganz normale Sachen sind, aber nochmal so einen dritten Blickwinkel aufzupacken. Und ansonsten, ja, wirklich Strategie, also High-Level-Fragen, was machen wir als nächstes, irgendwie Strategie, die wir erstellen, zu reviewen. Aber wie gesagt, also viel Know-how. Und bei der Robert war der Co-Founder von diesem Studio, wo ich davor war. Das ist Rede. Und der war bei Ideo, das ist so eine große Design-Agency eine ganze Weile. Und der hat jetzt auch ein eigenes Startup, wo er Co-Founder ist. Und der war aus diesem Studio. Und er ist eigentlich ein Product-Typ vom Hintergrund. Also extrem fokussiert auf Product und Design. Und mit ihm mache ich viel so Product-Fragen, aber auch ja, Strategie-Geschichten. Und der hat auch schon der ist ganz gut connected, ein paar Intros gemacht und so zu Leuten, die relevant sind. Jetzt beispielsweise, wo wir bei dem Wedding Speech Tool sind, da überlegen wir auch irgendwie, ob man das exiten kann auf eine oder andere Art. Also es ist noch nicht komplett ausgereift, ne? Wir überlegen einfach nur und haben mal geguckt, wer wäre dann relevant und interessant für sowas, als so einen strategischen Exit, jetzt nicht irgendwie Cashflow-basiert. Und da meint der zum Beispiel, ja, ich kenne hier vom Solar Board, das ist einer der größten Wedding-Tools, Dinger, meinte, ja, da kenne ich einen und wenn ihr mal reden wollt, dann machen wir das. Also so Intro-Sachen, die halt schon strategisch auch sehr wertvoll sind, ne? Die sonst schwierig sind, wenn du keinen kennst, musst du irgendwie rausstechen. Kannst das du über deine Personal Brand
normal. Die sind so ein bisschen, die übernehmen so ein bisschen die Beiratstätigkeit, sage ich ja, mal. Genau. Und bezahlst du die dann dafür? Haben die irgendwie einen Anteil oder wie läuft sowas ab?
Genau, also die sind auch beide wieder über Equity und Profit incentiviert. Natürlich Aufwands entsprechen, viel wie die Partner, die halt wirklich viel Zeit investieren. Aber das ist alles ja, sehr transparent und sehr freundschaftlich immer gehalten. Ja,
ja, super. Naja, ist ja cool, wenn es sowas gibt. Ja. Ja, du hast ein bisschen vorhin, wenn wir jetzt abschließend noch über das Thema Bootstrapping allgemein sprechen, das ist so ein bisschen Erfahrung mit VC-Startups sammeln können, hast da einiges gesehen, wenn man so in deinen Lebenslauf schaut. Wie siehst du das Thema heute, das Thema Bootstrapping, Vorteile, Nachteile versus VC?
Ich denke, es gibt ja verschiedene Meinungen dazu. Ne? Ich versuche mal ein bisschen nuanciert an die Sachen ranzugehen, was in Social Media nicht funktioniert, weil es keinen interessiert. Da geht es nur darum, most outrage, zu produzieren. Bootstrapping hat für mich den Vorteil, was ich vorhin kurz angerissen hatte, dass du die Kontrolle viel behältst. Ne? Also du holst halt keinen extern rein, der dir, es gibt auch Hands-off-Investoren, also die halt nicht viel sagen, die haben aber auch, weil eigentlich meistens die steuern dich nicht, aber die steuern dich auch nicht in eine gute Richtung, sowohl in eine schlechte, also sind sehr hands-off, sagen ja, hier ist Geld und spiel halt, mach mal. Es gibt auch Investoren, die dann zum Beispiel relativ viel Leverage haben, wo sie sagen, ja, ich habe jetzt deine erste Runde, vor allem wenn du nicht mehrere dir reinholst, ne, und die nächste Follow-up-Runde, dafür ist mir die Traction nicht gut genug, also mach mal jetzt was anderes, was ich sehe, was irgendwie ein größerer Markt ist oder so, wo du dann viel Kontrolle abgibst, einfach weil du abhängig bist. Es kommt natürlich auch sehr auf deinen eigenen Execution-Skill an, weil wenn du hast den Hebel, wenn du gut performst und du zeigst, dass alles richtig gut funktioniert, aber wenn du so ein bisschen Struggle hast in Go-to-Market oder darin zu zeigen, dass das ein Viable-Ding wird oder ein Unicorn, was ja so immer ein bisschen das Ziel ist, ne, im Endeffekt, dann hast du tatsächlich oftmals Pivots, die du machst, die ich schon gesehen habe, also ich kann dir da zwei konkrete Beispiele nennen aus meiner Erfahrung, wo es halt wirklich darum geht, okay, was will der Investor gerne sehen? Wo sieht der Investor sein Exit-Potenzial als halt, was willst du gerne machen? So, ne? Und das ist, glaube ich, der große Kontrollunterschied, den du hast, wenn du bootstrappst, weil du es halt selber entscheidest. Aber die Nachteile sind natürlich, dass dir keiner irgendwie Geld gibt und dir keine Zeit kauft, die du wirklich halt Headstone, sag ich mal, investieren kannst. Das heißt, viele machen es irgendwie nebenbei oder verbrennen ihre Ersparnisse und machen es dann Fulltime, aber irgendwann sind die auch nicht mehr da. Und meine Herangehensweise ist halt immer, es dauert immer länger, als du denkst und länger, als du willst. So, ne? Das ist so ein bisschen, wie ich halt an die Sachen rangehe. Und das ist natürlich auch schwierig. Und wie wir es immer gemacht haben bisher, ist, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben Runway. Wir haben jetzt uns irgendwie 6 Monate, 12 Monate, was auch immer, aufgebaut mit einem kleinen Gehalt für mich. Also das ist wahrscheinlich fast die größte Ausgabe, ne, das auszugeben. Und haben es dann immer in Batches gemacht und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal 1-2 Monate Projekte, dann haben wir wieder einen Buffer. Jetzt arbeiten wir den Buffer runter auf so 2-3 Monate vorher und dann gehen wir wieder raus und gucken wieder nach Projekten. Aber dann hast du keinen so wirklichen Sales-Funnel, weil du keinen aufbaust, weil es auch viel Aufwand ist, sag ich mal, sich diesen Sales-Funnel aufrechtzuerhalten und die Projektbasis aufrechtzuerhalten. Und das ist dann immer so ein bisschen, du bist kurz vorm Sterben und musst dann rausrennen und musst dann irgendwie nehmen, was kommt, wenn du keinen Sales Funnel hast, weil du kannst dir nichts aussuchen. Ne? Und das, so haben wir im Prinzip diese Bootstrapping-Komponente mit reingebracht, die du entweder über ein großes Sparkonto reinbringen kannst oder über, dass du es als Side-Hustle machst und nebenbei halt im Main-Job arbeitest. Und das ist natürlich der große Nachteil, denke ich, weil du dich nicht wirklich fokussieren kannst auf einen. Also außer jetzt über die Ersparnisse, aber dann bist du vielleicht abgelenkt, weil deine Ersparnisse nicht mehr da sind und du keine Zeit mehr hast.
Ja, ja, das kann ja auch stressen. Du hast vorhin auch angesprochen, dass du gerne mehrere Dinge parallel machst und kam jetzt auch raus. Das ist bei mir übrigens auch so. Also mir wird es auch super schnell langweilig, wenn ich mich nur eine Woche mit einem Thema beschäftige. Von daher kann ich das komplett nachvollziehen. Wie tust du dich da disziplinieren, damit das funktioniert? Also hast du einen Tag, wo du montags mache ich für Projekt A, dienstags für Projekt B, mittwochs da, oder hast du so Blocker im Kalender mit Zeiten, wo du dann sagst, hier mache ich Marketing, da mache ich Tech, da entwickle ich ein MVP. Wie kriegst du das hin? Wie machst du das?
Also was ich zurzeit mache, ist Montag und Freitag halte ich mir eher frei für, sag ich mal, strategische Themen, beziehungsweise was ich ganz gerne sage, heißt Quadrant 2, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von Seven Habits, das ist diese Eisenhower-Matrix. Da ist ja immer urgent und important, not urgent, aber important, und diese Sachen fallen meistens ganz gerne hinten runter. Ja. Also mal irgendwas zu machen, wo dir keiner auf den Füßen steht, aber es ist halt trotzdem sehr wichtig, dass du es machst, weil auch diese Long-Term-Thinking-Sachen reingeht, weißt du. Dafür und Dienstag und Donnerstag für Execution, also mehr Hands-on-Sachen, wenn ich irgendwie selber was umsetzen muss oder irgendwie Prototypen bauen muss oder so, da habe ich dann Dienstag und Donnerstag meistens für. Und am Mittwoch ist je nachdem, wenn viel so Relationship-Sachen, also auch irgendwie Calls mit anderen Foundern oder so, das packe ich mir auf den Mittwoch, batch das auf in Mitte der Woche, das bricht das Ganze so ein bisschen auf. Und wenn jetzt viel zu tun ist, viele verschiedene Projekte, dann mache ich meistens, dass ich Montag, Dienstag für eins und dann Donnerstag, Freitag für das andere, dass ich mir so ein bisschen auch in Batches zusammenlege, weil was ich nicht gut kann oder wo ich halt viel Verlust habe in Reibung, ist, dass ich an einem Tag irgendwie über alle Projekte mal rübergehe, außer wenn es sehr High-Level ist. Also wenn es jetzt wirklich nur ist, okay, was muss ich da machen, was muss ich da machen, was muss ich da machen, dann ja, aber da wirklich hands-on, sag ich mal, in jedem effizient irgendwas zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Deshalb batche ich das irgendwie so. Und es kommt immer ein bisschen aufs Projekt drauf an, was tatsächlich die Aufgabe ist, weil bei, wie gesagt, dem Wedding-Tool ist es gerade so, dass eher zum Beispiel da mein Job ist, die SEO-Strategie so ein bisschen zu machen, also neue Artikel, die wir publishen wollen, einmal aufzusetzen und die Jen geht dann rein und editiert die dann vom Workflow her. Und das ist natürlich kein, also es ist so eine Mischung aus Strategie, aber Execution gleich dahinter ein bisschen, also gleich auch publishen. Da ist also kein Coding oder so drin. Und das ist immer so ein bisschen, wo liegt der Projektfokus drauf? Dementsprechend muss der Fokus an der Aufgabe gesetzt werden, weil wir bei dem Speech-Tool haben wir jetzt wirklich seit 3 Monaten gar nichts irgendwie entwickelt oder so. Mhm. Wir waren wirklich nur Marketing, also die Domain entwickelt, sagen wir mal so, ja.
Spricht ja aber auch für das Tool, also wenn man 3 Monate nichts machen muss und es trotzdem läuft, also ist ja auch cool. Ja. Okay, verstehe. Wie kriegst du dann, also arbeitest du jetzt dann mehr oder weniger wie jetzt früher in deinem Job? Samstag, Sonntag ist frei?
Also ich war tatsächlich schon immer so ein bisschen Workaholic, was natürlich nichts Gutes ist. Das habe ich auch schon früher gemacht. Ich bin tatsächlich besser geworden, da drin eine Balance zu halten. Ist immer so ein bisschen phasenweise. Also manchmal hast du so 1-2 Monate, wo mehr los ist, dann aber wieder eine Phase, wo weniger los ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt Hochsaison ist, im Sommer ist vielleicht beim Speech-Tool mehr los. Jetzt war zum Beispiel über Weihnachten auch bei dem Agency war gar nichts los, weil die Leute alle im Urlaub sind. Ne? Also das ist so ein bisschen phasenweise. Und dann kamen aber alle aus dem Urlaub und meinten, ja, jetzt müssen wir noch das machen und das machen und das machen. Und dann habe ich irgendwie 3 Projekte gleichzeitig, die irgendwie alle was brauchen. Das ist so ein bisschen phasenweise. Aber ich versuche mir tatsächlich den Samstag freizuhalten. Also da nichts zu machen, um mal einmal so ein bisschen Gehirn abschalten. Und dann am Sonntag, ja, so ein bisschen die Woche sofort zu planen, sage ich mal, die nächste. Und so ein paar, ja, mehr so auch wieder Quadrant 2, so strategische Sachen oder so Long-Term-Sachen. Einfach mal runterzuschreiben. Also Ideation und runterschreiben, wo soll es hingehen. Das mache ich am Sonntag, aber es ist auch kein, oftmals nicht sehr hands-on. Also, da viele Calls habe oder so, das versuche ich eigentlich nicht. Das ist am Wochenende meistens gar keine Calls. Was für einen Bootstrapper ja oder für einen Solopreneur ja der einzige Grund ist für manche, warum sie es machen wollen, dass sie keine Calls mehr haben. Genau, so tue ich das, aber es ist weniger geworden. Ich meine, ich habe meistens bei den VC-Sachen wirklich auch Minimum so 60 Stunden in der Woche gemacht, auch am Wochenende. Mhm. Und jetzt ist es halt so, in einer schlechten Woche bin ich mal so bei 50, 60, ansonsten eher so bei 40. Also versuche das. Ich zähle es nicht mit tatsächlich. Solange ich irgendwie produktiv bin und Lust habe, mache ich es einfach. Und wenn ich das nicht habe, dann mache ich es einfach nicht. So, in der Ansatz, ja.
Ja, so, ist ja auch nachvollziehbar. Was hast du, jetzt sind wir ja hier, wir nehmen heute am Freitag auf, also ist nicht dein freier Freitag, aber dein Quadrant-2-Tag, wenn du so willst. Was hast du, wenn du, was ist Strategie ein bisschen angesprochen, was hast du für Ziele für dieses Jahr? Gibt es da, du hast ein bisschen auch angesprochen, das ist so ein bisschen eine Art Roadmap. Planung ja. Macht? Habt ihr da, ja. Macht ihr da noch harte Umsatzziele pro Produkt? Oder sagst du, ich will dieses Jahr 2 neue Produkte launchen? Wie läuft das ab?
Also es ist gerade noch ein bisschen noch nicht ausformuliert komplett, weil wir bei dem, vor allem bei dem Agency noch nicht ganz wissen, wie es vorwärts geht. Und zwar liegt es daran, dass der Partner, den wir haben, der Vertriebspartner, die haben einen Exit von ihrem Produkt, also die haben auch ein Produkt, aber auch einen Consulting-Arm, ähnlich aufgestellt wie wir tatsächlich. Und in dem Exit müssen sich noch ein paar Sachen klarifizieren, wie es für die vorwärts geht, also wo es dahin geht, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Das ist gerade noch ein bisschen in der Verhandlung, also sie sind noch in der Due Diligence, aber schon seit 3 Monaten. Also es sollte irgendwann mal vorbei sein. Ja? Und wir wollen halt was zusammen starten und da müssen die es auch machen dürfen. Ja, das ist ein bisschen ein Fragezeichen. Da ist also noch nicht ganz ausformuliert, aber das Ziel für uns ist eigentlich innerhalb des nächsten Jahres ein Vertical AI, vor allem SaaS. Also wir fokussieren uns auch wirklich nur auf AI-Sachen, wo wir sagen, da können wir unsere unsere Expertisen aufbauen, die sinnvoll sind mit der Zeit und die wir auch wieder weiterverwenden können und die wir auch schon gemacht haben, weil jetzt eigentlich jedes Tool, was wir haben, auch eine AI-Komponente hat. Das ist also das große Ziel, da so eine Art Joint Venture rauszuhaben, anstatt wirklich nur weiter Auftragsarbeit die ganze Zeit zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, für das Made of Speeches haben wir von der Strategie her, dass wir also auf so 50.000 schielen im Monat. Das wäre halt in einem richtig guten Monat. Das ist so ein bisschen, aber es ist auch ein Stretch Goal. Ja, da waren wir jetzt, der beste Monat lag irgendwie bei 12 oder so. Also es ist schon noch eine Hausnummer. Ja. Aber da geht's auch vor allem darüber, wie kommen wir dahin, also das ganze Toolset auszubauen, weil, wie gesagt, das Wedding Speech ist ja nur ein Tool, also ein Service-Ansatz, den sie hatte. Und dir ja so ein AI-Bridesmaid in die Tasche zu geben, das heißt, also wir fokussieren uns eigentlich eher darauf, dass wir gut priorisieren, was von den Sachen am besten reinpasst, um Revenue anzuheben für das Tool, was wir schon haben. Also die Sachen, die schon funktionieren, wo wir schon Revenue haben. Was können wir verbessern? Was können wir davor schalten als so ein Free-Tool, damit wir die Leute dann aufs Paid konvertieren? Wie können wir die Leute früher im Funnel von der Hochzeit irgendwie targeten? Weil die Speech-Leute kommen irgendwie einen Tag vorher rein und sagen halt, hey, ich brauche jetzt einen Speech. Für da kannst du aber nichts mehr abzählen oder davor machen, weißt du, weil es halt schon zu spät ist. Und danach brauchen wir nichts mehr. Also da gucken wir gerade rein. Wir haben tatsächlich keine Ziele für ein neues Produkt, was wir komplett alleine machen. Also wo wir, sag ich mal, eine Incubation machen, weil wir schon genug zu tun haben.
Verstehe ich, ja.
Also wir müssen irgendwie konsolidieren und versuchen natürlich den Agency-Approach mit einem neuen Produkt, wenn es dann eins gibt, zu kombinieren. Weil das Ziel eigentlich immer für uns waren Produkte, und ich auch viele Leute kenne, die eine Agency haben, die eigentlich ein ähnliches Ziel hatten, Produkte zu bauen, die aber da nicht rauskommen aus diesem Agency, weißt du, immer mehr Geld, damit steigen die Anzahl der Mitarbeiter, damit steigen die Ausgaben, damit müssen mehr Clients rein, damit wir das finanzieren können, und da kommen sie eigentlich nie dazu, Produkte zu bauen, und sind da eigentlich so ein bisschen gefangen. Ja, da kenne ich zwei, drei verschiedene Agencies, die ähnlich angefangen haben wie wir, und ist natürlich dann auch so ein bisschen, was hat er letztens zu mir gesagt? Er meint dann so, ja, aber ich will ja auch nice Wine trinken, hat er gesagt. Ich so, ja, okay, dann ist es halt so, ne? Kannst du halt auch nicht sagen, ja, schade, dass wir keine Produkte haben, weil dann hast du halt deine Entscheidung, dein Fokus, Entscheidung irgendwo anders gesetzt. Ja, und ist ja auch okay. Ist nur, beides kannst du nicht haben, so.
Kannst du das Thema Made of Speeches, also da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil du hast ja auch die ganze Zeit englischen Begriffe verwendet, aber ich weiß gar nicht mehr, war schon lange nicht mehr auf einer Hochzeit, dieses Jahr mal wieder. Hast du das, ist das auf Deutschland anwendbar, auf den europäischen Markt? Ist nicht so weit verbreitet, glaube ich, oder?
Ja, also ich glaube, schwierig, dass das Ding deutsche Sachen rausschmeißt, ist es nicht. Ich habe auch schon mal reingeguckt, also es gibt ein bisschen Suchvolumen bei den ganzen Sachen, aber ich würde sagen, das sind so 10% vom amerikanischen oder also englischen Markt, weil das Ding ja auch USA, ich glaube England oder Great Britain ist Nummer 2, Australien, Irland, also du hast ja nicht nur
USA.
Die Dings, nicht nur USA. Das ist so ein Zehntel davon, aber ich glaube halt, dass es ein bisschen kulturell bedingt ist, dass bei denen der Social Pressure sehr hoch ist, halt eine wirklich gute Rede abzuliefern. Und es da viel, also es ist viel über wieder Emotionen halt, ne? Die Leute sind irgendwie last minute und haben halt noch keine Rede geschrieben und wissen auch nicht wie, was sie vor 10 Jahren das letzte Mal gemacht haben in der Schule oder so. Und die brauchen dann halt Hilfe, oder die haben halt so lange gewartet, weil sie halt keinen Bock hatten oder sich keine Zeit dafür genommen haben, oder, weißt du, also die, das ist halt sehr, ich glaube, einfach von der Kultur, wie die Erwartungshaltung ist an so eine Rede, dass die Leute sich darüber selber viel Druck aufbauen, und ich glaube, das hast du in Deutschland eigentlich nicht so. Vielleicht in Kreisen gewissen, aber bei meinen Kumpels jetzt zum Beispiel nicht. Da wird das Wurst, Hauptsache du bist da und du hast Spaß irgendwie dabei. Aber da ist ja schon fast so eine Social Performance, weißt du? Wo ein Theaterstück oder so, wo ja, es alles muss orchestrated sein und alles muss genau nach Plan laufen und so. Ich weiß nicht. Also es ist ein Test wert, würde ich sagen, zu gucken, aber ich verspreche mir jetzt wenig davon. Und ich denke, dass in Deutschland auch sehr viel Preissensitivität da ist. Ja. Ich habe letztens einen Kommentar unter einer AI-App gesehen, was irgendwie, die hat $20 im Jahr gekostet. Und dann stand da, das ist schon echt happig, 20 Euro im Jahr. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Aber es ist bei Apps sowieso immer auch nochmal anders. Die Leute wollen jetzt gerne für Apps gar nichts ausgeben.
Ja, bei Hochzeiten geben die Deutschen schon Geld aus, glaube ich. Aber ob sie es dann jetzt für sowas machen, ja, mich würde es mal interessieren, deswegen habe ich gefragt. Also,
ja. Ich glaube, was eine Frage, die wir immer bekommen, ist halt so, ach, das machen Leute wirklich, ja? Also wenn ich so mit Leuten rede und ich sage so, ja, es gibt genug, die es machen, also irgendwie funktioniert's.
Ja. Super interessante Reise, was du alles machst. Und ja, ich glaube, da ist für viele was dabei gewesen, sowohl SEO-seitig wie jetzt auch, wie ihr das kombiniert mit der Dame, die dann für euch das Marketing und Vertrieb macht. Das ist ja echt auch viel wert, wenn man das als Bootstrapper ja ausgelagert hat und da so ein Beteiligungsmodell hat. Also habe wieder einiges gelernt, auch in der Folge. Und vielen Dank fürs Teilen, Mensch. Also war sehr interessant. Viel Erfolg weiterhin.
Danke, dass ich da sein durfte und sehr viel erzählen durfte.
Ja, super gerne. Vielen Dank, dann dir einen schönen Tag.
Dir auch. Danke.
Ja, ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon Folge 107 von Happy Bootstrapping. Wie immer, schreib mir gern Feedback zur Folge, Fragen an den Stefan, den kannst du auch über Twitter anhauen, LinkedIn-Profil ist in den Shownotes oder schreib mir eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. So, jetzt gibt's noch den versprochenen Gutscheincode mit HB20, ich glaube H und B groß geschrieben, bekommst du 20% auf Swift Brief oder auch auf die SEO Roadmap. Bei der SEO Roadmap sind auch immer Credits dabei, habe ich gesehen. Finde ich auch sehr interessant für das eigentliche Produkt. Genau, probier es unbedingt aus. Schreib mir, wie es war. Interessiert mich auch. Und ja, viel Spaß damit. In der nächsten Woche habe ich den Jan Peininger zu Gast. Der Jan macht mit Ignite Video ein DSGVO- und cookiefreies Video-Tool. Also kannst du so Videos einbinden auf deiner Webseite und brauchst keinen Cookie-Banner. Warum ist es wichtig? Ja, es geht nicht nur um so einfache YouTube-Videos, sondern auch um Webseiten, die viel mit Videos arbeiten und die ohne Video gar nicht funktionieren. Fand ich ganz interessant, wie sie das auch technisch machen. Haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert, wie ich das sehe. Von daher hör nächste Woche gerne rein in die Folge 108 mit dem Jan und mir. Und bis dahin, mach's gut. Schöne Woche. Ciao.